Okay. Also wir hatten letztes Mal angefangen mit der Fusion, also Inertialfusion in unserem speziellen Fall jetzt. Aber ganz allgemein hatten wir hatten über Reaktionsraten gesprochen, das heißt, wie wahrscheinlich reagieren oder fusionieren verschiedene Atomkerne miteinander. Und die Reaktionsraten waren besonders hoch bei DT, also beim Gemisch aus Deuterium und Tritium. Und deswegen haben wir gesagt, dass diese Deuterium-Tritium-Fusion die aussichtsreichste oder erfolgversprechendste Fusion ist, um Energiegewinnung durch Fusion im Labor technisch zu realisieren. Das war also ein Deuterium und ein Tritium Atom, die dann zum Heliumkern und einem Neutron, also einem Heliumkern, also einem Alpha-Teilchen und einem Neutron verschmelzen. Und wir hatten das Lawson-Kriterium, was die Bedingung dafür war, dass die Fusion sich selbst aufrechterhält, dass also genügend Energie bei der Fusion entsteht, dass die Fusion von sich aus weitergeht. Man muss also nicht ständig Energie zuführen, sondern die Fusion brennt aus eigener Kraft weiter. Und das Lawson-Kriterium war dann eine Bedingung an Einschlusszeit und Dichte. Und die konnte man verschieden realisieren. Man konnte zum Beispiel bei niedrigen Dichten lange Einschlusszeiten anstreben. Und das ist der Ansatz in der magnetischen Fusion, dass man eben durch ein starkes Magnetfeld das Plasma lange Zeit zusammenhält, über Sekunden, und dementsprechend bei geringer Dichte Fusion dann erwartet. Die Alternative zu diesem magnetischen Einschluss war gar kein Einschluss oder eben auch Trägheitseinschluss. Also Inertial Confinement steht für Trägheitseinschluss. Das heißt, dass nur die Massenträgheit den Brennstoff zusammenhält und man sich sonst keine weitere Mühe macht oder keinen Versuch unternimmt, das Plasma irgendwie zusammenzuhalten. Das heißt also, das Plasma dehnt sich einfach frei aus, wie wir das so kennengelernt haben mit dieser Verdünnungswelle. Und wir wussten dann, dass wir ungefähr nur so viel Zeit haben, wie die Schallwelle braucht, um in das Target hineinzuwandern. Also die Verdünnungswelle wandert mit Schallgeschwindigkeit in dieses Brennstoffgemisch. Und wir hatten dann diese Einschlusszeit abgeschätzt als einfach den Radius dieser Brennstoffkugel, wenn man so will, oder dieses Brennstoffgemischs durch die Schallgeschwindigkeit. Und dann hat man es noch ein bisschen genauer hergeleitet, also nach den Massen gewichtet, wie lange die verschiedenen Massenschalen zusammenbleiben, und kam dann dazu, dass die Einschlusszeit eher noch ein Faktor 4 kürzer ist. Ja, also das heißt, man hat nur sehr kurze Zeit, in der diese Verbrennung stattfindet. Gut, und jetzt heute wollen wir uns ein bisschen genauer überlegen, was ist notwendig, und ein paar genauere Zahlen anschauen, um in großem Stil Energie zu produzieren. Ja, zum Beispiel in einem Fusionskraftwerk, hier so schematisch dargestellt. Also man hat eine Reaktionskammer. In die Reaktionskammer werden Targets in irgendeiner Form eingebracht, entweder justiert oder eingeschossen. Und dann gibt es einen Treiber, und das sieht zwar jetzt hier aus wie ein Laserstrahler, aber es muss nicht unbedingt ein Laserstrahl sein, es können auch andere Arten von Treiber sein, also eine Art der kontrollierten und fokussierten Energiezuführung, die dann diese Targets auf Zündbedingungen bringt und diese Fusion dann startet. Und die dabei frei werdende Fusionsenergie, die muss dann irgendwie aufgefangen werden, in thermische Energie umgewandelt, und dann ist man wieder so, sieht es wieder so aus wie beim normalen Kraftwerk, dass man dadurch Dampf erzeugt, eine Turbine antreibt, die wiederum einen Generator antreibt und so Energie produziert, die dann verkauft werden kann. Also so ungefähr könnte man sich schematisch ein Fusionskraftwerk vorstellen. Wir sprechen demnächst dann noch über die Targets, wir sprechen viel über die Treiber, insbesondere die Laser als Treiber, weil wir gesagt haben, Laser können sehr viel Energie in kurzer Zeit abliefern. Also ein Laser ist eigentlich ein wahrscheinlich sehr gut geeigneter Treiber. Und jetzt reden wir erstmal über das große Ganze, also welche Zahlen man sich vorstellen könnte, um so einen Prozess ja ökonomisch sinnvoll zu machen. Also, wir fangen an, also wir haben hier ein Target. Ja, und wir haben gesagt, wir müssen Energie zuführen, um das Target auf Zündbedingungen zu bringen. Wir haben gesehen, wir brauchen ziemlich hohe Temperaturen, 10 KeV oder 20 oder 30 KeV Temperaturen. Wir haben noch nicht über Kompression gesprochen, aber Kompression wird auch nötig sein. Also wir müssen dem Target Energie zuführen, damit es zur Fusion kommt. Die Energie, die wir zuführen, das macht unser Treiber. Wir lassen mal noch offen, was das für ein Treiber ist. Und der Treiber, der muss natürlich mit Energie gefüttert werden. Das heißt, wir haben eine bestimmte Eingangsleistung, Pin, die wir dem Treiber zuführen, und der Treiber hat dann eine bestimmte Effizienz. Also er kann nicht alle Energie die, oder alle Leistung, die er bekommt, direkt im Target abliefern. Das heißt also, der Treiber hat eine Effizienz Eta D. Das ist die Effizienz des Treibers. Das könnte einfach... Ah, hallo. Gut, das heißt also Eta D, die Effizienz des Treibers, mal der Eingangsleistung, ist die Energie, die wir im Target abliefern, ja, um das Target auf Zündbedingungen, auf Fusionsbedingungen zu bringen. Gut, dann gehen wir davon aus, dass das Target eine gewisse Menge Energie produziert und die Menge an Energie, die sollte natürlich größer sein als die hereingesteckte Energie. Und da kommt jetzt ein Faktor, den nennen wir G oder Gain, das ist einfach der Energiegewinn. Also der Faktor zwischen der durch die Fusion gelieferten Energie durch die reingesteckte Energie, das ist unser Gain. Ja? Das heißt also, aus dem Target kommt jetzt die Energie G mal die reingesteckte Energie. Die bekommen wir raus und die müssen wir jetzt in elektrische Energie umwandeln. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen die Wärme, die dabei frei wird, irgendwie auffangen, Dampf erzeugen, Turbine antreiben, Generator erzeugt Strom und so weiter. Das fassen wir alles in einer Effizienz Eta T, also Eta thermische Effizienz zusammen. Okay? Das heißt, die Leistung, die dann unser Kraftwerk produziert, die Ausgangsleistung ist dieses hier nochmal mit diesem Eta T multipliziert. Das ist also die elektrische Leistung, die jetzt hier rauskommt aus unserem Generator. Ein Teil davon oder ein Großteil davon wollen wir verkaufen, den wollen wir zum Beispiel ins Netz einspeisen. Also sagen wir 1 minus F, ein Faktor 1 minus F von dieser produzierten Leistung kann verkauft werden. Aber wir brauchen noch einen gewissen Teil, den wir wieder reinstecken. Also die Energie, die Leistung, die wir brauchen, um diesen Prozess aufrechtzuerhalten, die müssen wir natürlich weiterhin in den Treiber stecken, um das Ganze kontinuierlich durchlaufen zu lassen. Also wir zweigen hier einen Faktor F mal diese Ausgangsleistung aus, um diesen Treiber am Laufen zu halten. Und damit ist die Bedingung, dass es hier alles in sich konsistent durchläuft, ist, dass die Eingangsleistung gleich einem Bruchteil F mal der Ausgangsleistung ist. Ja, dann setzen wir das hier ein, was wir für die Ausgangsleistung geschrieben haben, also diese Effizienzen und der Gain. So, und dann kürze ich das P in raus, ja, so dann, das kürze ich dann raus und wir bekommen zu dieser Bedingung, ja, also dieser Bruchteil F, den wir hier immer abzweigen, um das am Laufen zu halten, die beiden Effizienzen, die Treibereffizienz und die thermische Effizienz und Gain, der Energiegewinn, den wir in der Fusion erhalten. Okay, also eine ganz einfache Bedingung. Jetzt können wir noch ein paar sinnvolle Annahmen machen. Also zum einen, es macht wahrscheinlich nicht viel Sinn, wenn wir hier so ein Riesenkraftwerk laufen lassen und nur ein paar Prozent davon wirklich dann abliefern können. Also ökonomisch sinnvoll könnte man sagen, wäre, wenn wir nicht mehr als 25% hier immer aufwenden, sodass wir 75% verkaufen können. Okay? Das können wir einsetzen und dann nehmen wir noch was eben typisch, was man so kennt von Kraftwerken, die Effizienz, wenn man also Dampf und Turbine antreiben und alle möglichen Reibungs- und Wärmeverluste und die Generatoren, da kann man ungefähr von 40% ausgehen. Also wir setzen hier noch 40% für die thermische Effizienz ein und dann bekommen wir eine Bedingung, dann bleibt nämlich nur noch diese beiden Effizienzen übrig, die Treibereffizienz und die Energieverstärkung und wir bekommen dann die Bedingung mit diesen beiden Zahlen hier eingesetzt, dass dieses Produkt größer als 10 sein soll. Also Treibereffizienz mal Gain größer als 10, ja, damit wir das hier realisieren können. Und eine Sache, die uns jetzt heute und dann vielleicht auch das nächste Mal noch ein bisschen weiter sehr beschäftigt ist, welchen Energiegewinn können wir überhaupt erwarten? Generell haben wir gesagt, oh ja, durch Fusion können wir Energie gewinnen generell, also durch Fusion wird Energie frei, aber welchen Gain können wir realistisch erreichen und kommen wir dann wohin, wo wir diese Bedingungen erfüllen können. Ja? Okay, jetzt mal hier ein Beispiel an Zahlen, wie sowas aussehen könnte. Angenommen, wir hätten 300 Megawatt zur Verfügung für den Treiber, also 0,3 Gigawatt für den Treiber und bei dem Treiber tun wir mal so, als könnten wir 10% von dieser Energie in Treiberenergie umwandeln. Also der Treiber hätte eine Effizienz von 10%. Also 10% von diesen 0,3 Gigawatt kommen im Target an. Das sind dann 30 Megawatt. Und es entspricht, also angenommen, man würde es hier nicht kontinuierlich betreiben, sondern im gepulsten Betrieb bei 5 Hertz, dann würden das 5 Megajoule in 5 Hertz. Also 5 mal pro Sekunde 5 Megajoule, das entspricht 6 Megajoule, das entspricht diesen 30 Megawatt. ja, die wir jetzt hier im Target einkoppeln, ins Target einkoppeln. Oder am Target abliefern, sagen wir es mal so. Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass wir einen Gain von 100 hätten. Das heißt also, 100 Mal die eingekoppelte oder die abgelieferte Energie kommt hier wieder raus. Ja, dann werden aus den 0,03 Gigawatt werden dann 3 Gigawatt. Oder wenn wir in diesem gepulsten, in einem gepulsten Betrieb arbeiten würden bei 5 Hertz, dann wären das 600 Megajoule pro Puls, die wir hier bekommen würden. Okay. Dann nehmen wir hier die 40%. Ich habe mal 43% gemacht, damit das Zahlenbeispiel ein bisschen besser aufgeht. Also das ist diese thermische Effizienz, mit der diese durch Fusion erzeugte Energie in elektrischen Strom umgewandelt werden kann. Das heißt, dann werden aus den 3 Gigawatt 1,3 Gigawatt. Wir müssen natürlich wieder 0,3 Gigawatt abzweigen, weil die hier gerade benötigt werden, um den Treiber weiterlaufen zu lassen. Und wir haben 1 Gigawatt übrig. Ja, und 1 Gigawatt entspricht gerade so einem typischen Großkraftwerk, Kohlekraftwerk oder Kernkraftwerk. Also das wäre ein Szenario, ein Zahlenbeispiel, das einem großen Kraftwerk entsprechen würde. Okay, jetzt aber kommen wir mal zu diesem Gain. Also dieser Gain, wir haben hier 100 angenommen, ist sowas realistisch. Ja, wie können wir uns das vorstellen? Und da müssen wir erstmal schauen, wie effizient wird überhaupt der Brennstoff verbrannt. Wir haben unser Deuterium-Tritium-Brennstoff, der wird irgendwie auf Zünd- und Fusionsbedingungen gebracht. Wird überhaupt alles verbrannt? Wir können davon ausgehen, dass nein, weil wir ja gar nicht das Target zusammenhalten. Es wird auseinanderfliegen und dabei wird einfach nicht alles verbrannt werden können. Die Fusionsrate hatten wir so geschrieben, ja, die hing ab von der Dichte der Reaktionsprodukte und die Reaktionsrate und das ist die Fusionsrate. Und die Differentialgleichung kann man mit diesem Ansatz lösen, kann man einfach durch Einsetzen zeigen. Also wenn wir das hier einsetzen, dann die Differentialgleichung gelöst. Mit der Anfangsbedingung, dass dieses N0 gleich der Dichte am Anfang, also der Anfangsdichte der Reaktionsprodukte entspricht. So, das ist die Lösung der Differentialgleichung. Und jetzt schauen wir uns an, wie viel ist nach einer bestimmten Zeit, wie viel ist Brennstoff verbrannt. Und wir wissen ja, unsere Zeit ist begrenzt. Unser Target hält nur ungefähr so lange zusammen. Ja? R durch 4 mal die Schallgeschwindigkeit ist die Einschusszeit, wie lange das Target aufgrund der Massenträgheit zusammenhält. Das heißt, wir können jetzt hier mit Hilfe dieser Lösung der Differentialgleichung ausrechnen, wie viel Brennstoff ist nach dieser Zeit verbrannt. Ja? Nämlich einfach. Und also wir definieren die Burn Fraction, also der Anteil des verbrannten Brennstoffs als N0 minus, also die Anfangsdichte, minus die Anzahl der Fusionsreaktionen, die bis zur Zeit Tau stattgefunden hat. Ja, und dann normiert durch die Anfangsdichte. Das ist der Prozentsatz des verbrannten Treibstoffs. Okay? Und dann kommt raus, und dann muss ich das noch dazu einbinden, dann kommt diese Formel hier raus. Ja? Dieses N0, wir können ja, Massendichte ist Teilchenmasse mal Teilchendichte. Die Teilchenmasse ist einfach die Masse der Deuterium- und Tritium-Paare. Das heißt, wir können dieses N0 durch die Massendichte ersetzen, deswegen kommt jetzt hier statt ein N0 ein Rho, steht hier. Ja? Und dann haben wir in der Einschlusszeit steht der Radius. Das heißt, wir multiplizieren hier mit dem Radius, hier mit dem Radius und dann fällt er hier gerade raus. Also in diesem Beta, das von der Temperatur abhängig ist, fassen wir dann, ist zusammengefasst dieses hier. Da steht die Schallgeschwindigkeit drin, weil die Einschlussgeschwindigkeit war ja Radius durch Schallgeschwindigkeit. Die Masse der Deuterium-Tritium-Paare steht noch drin und die Reaktionsrate, weil die hier mit steht. Also das hier ist gerade dieses hier. So, jetzt haben wir hier also einen Ausdruck für den Anteil des verbrannten Brennstoffs, die Burn Fraction. Da steht das Produkt Rho mal R drin, also die Dichte mal der Radius. Und dann steht hier ein Faktor, der im Wesentlichen nur von der Temperatur abhängig ist. Ja, der hängt von der Temperatur ab, weil natürlich die Schallgeschwindigkeit von der Temperatur abhängt und weil die Reaktionsrate auch stark temperaturabhängig ist. Aber sonst von nichts. Okay, und was ist dieser Wert hier, wenn wir Zahlen einsetzen? Oder sagen wir es mal so, diese Zahl wird maximal sein bei jedem Rho R, wenn dies hier minimal ist. Ja, also das kleinstmögliche Beta wird diese Zahl größtmöglich machen. Ja, also wir sollten irgendwo arbeiten, wo dieses Beta, bei einer Temperatur arbeiten, wo dieses Beta möglichst klein ist. Ja? Damit wir einen großen Anteil verbrannter verbrannten Brennstoffs bekommen. Okay? Und Beta von T ist minimal ungefähr bei 30 keV. Ja? Und da entspricht, kommt hier gerade 7 Gramm pro Quadratzentimeter raus. Ja? Warum gibt es da ein Minimum bei dem Beta? Es gibt wir haben ja gesehen, dass diese Reaktionsrate sehr stark ansteigt mit der Temperatur. Wir haben gesagt, je höher die Reaktionsrate, je höher die Temperatur, desto höher die Reaktionsrate, weil die Teilchen schneller werden. Dadurch wird natürlich das Beta kleiner, aber gleichzeitig wird die Schallgeschwindigkeit mit höherer Temperatur größer. Ja? Und wenn die Schallgeschwindigkeit größer wird, dann wird die Einschlusszeit kleiner. Und kleinere Einschlusszeit ist eben auch nicht gut. Deswegen gibt es hier gerade eben ein Optimum von dem Beta. Ungefähr bei 30 keV. Das wäre also die ideale Temperatur, 30 keV. Und da ist dieser Wert 7 Gramm pro Quadratzentimeter. Gut, den könnten wir jetzt hier einsetzen und gucken, was es dann für R bedeutet. Ja? Was wir gerne hätten, wäre, dass ein signifikanter Anteil des Brennstoffs verbrannt wird. Es macht nicht Sinn, jede Menge Brennstoff anzusammeln, irgendwie auf Zündbedingungen zu bringen und am Ende verbrennt ein Promille davon. Ja? Also wir hätten gerne, sagen wir mal, mindestens 30%. Ja? Also nehmen wir diese Formel und lösen die auf und sagen, also wir wollen das hier 30% sein, wir setzen diesen Wert hier 7 Gramm pro Quadratzentimeter ein und lösen es nach Rho R auf, um 30% zu erhalten, und dann kommt gerade raus eine Bedingung für Rho R. Rho R muss, hier müsste eigentlich ein größer gleich sein, größer gleich 3 Gramm pro Quadratzentimeter. Wenn wir hier nochmal schauen, also dieser Wert hier ist in Gramm pro Quadratzentimeter, hier steht 0,3, lösen es nach Rho R auf und dann kommt hier raus 3 Gramm pro Quadratzentimeter. Also eine Bedingung an das Rho R. Und das, eine Übungsaufgabe für die Zukunft sollte sein, dass man sieht, dass eigentlich diese Bedingung hier äquivalent ist zum Lawson-Kriterium. Ja, das Lawson-Kriterium war eine Minimalbedingung an das Produkt von Dichte und Einschlusszeit. Und hier haben wir eine Minimalbedingung an das Produkt von Dichte und Radius. Ja? Weil der Radius ja hier quasi die Rolle der Einschlusszeit spielt. Je größer das Target, umso länger wird es zusammenhalten. Ja? Also es ist ganz ähnlich wie das Lawson-Kriterium. Gut. Was ergibt sich daraus? Also wir haben hier diese Bedingung, wir brauchen mindestens 3 Gramm pro Quadratzentimeter von diesem Produkt, ähnlich wie beim Lawson-Kriterium. Daraus erhalten wir eine Bedingung für die Brennstoffmasse. Wie viel Brennstoff brauchen wir überhaupt? Eine Tonne, ein Kilo, ein Gramm, wie viel brauchen wir? Ja, die Masse des Brennstoffs, die wir haben, um diese Bedingung zu erfüllen, also erstmal Masse des Brennstoffs ist natürlich 4 Drittel Pi Dichte mal Volumen. Entschuldigung. Masse des Brennstoffs ist Dichte mal Volumen, also Dichte mal das Volumen der Kugel. 4 Drittel Pi R hoch 3. Okay? Und wir klammern jetzt hier das Rho R aus. Ja, damit wir die Bedingungen hier einsetzen können. Also wir klammern Rho R hoch 3 aus, dann müssen wir noch durch Rho Quadrat teilen. Okay? Ja, und dann können wir das 3 Gramm pro Quadratzentimeter hier einsetzen. Das wissen wir ja schon, dass wir das erfüllen müssen. Und was kommt dann raus? Zum Beispiel, gehen wir davon aus, wir nehmen gefrorenes DT. Also einfach ein gefrorenes Gemisch aus Deuterium und Tritium. Das hat eine Dichte von ungefähr 0,2 Gramm pro Kubikzentimeter. Okay. Wir setzen also hier als Dichte 0,3 Gramm pro Kubikzentimeter ein und hier setzen wir unsere 3 Gramm pro Quadratzentimeter ein, die wir ja wissen, die wir erfüllen müssen. Ja? Also 3 Gramm pro Quadratzentimeter, hier die normale Dichte, dann kommt hier raus, die Masse muss 2,6 Kilogramm sein. Ja, und bei der Dichte entspricht es dann etwa einem Fußball groß, also ja, so die Größe vom Fußball. An Brennstoff. Gut, wie viel Energie würde dabei freigesetzt werden? Ja, die Energie, die dabei freigesetzt wird, ist natürlich die Masse dieser Menge Brennstoff mal die spezifische Energiedichte. Da hatten wir gesehen, die war sehr groß. Die war 10 hoch 8 mal größer als TNT. Ja, also wir haben hier 2,6 Kilo. Jetzt diese riesige spezifische Energiedichte, die durch die Fusion frei wird. Und dann noch die Burn Fraction, also der Anteil, der verbrennt, weil ja nicht alles fusioniert. Aber hier hatten wir ja gesagt 30%. Gut, das gibt 2,7 mal 10 hoch 14 Joule oder 64.000 Tonnen TNT. Das wäre also eine riesige Menge an Energie. Ich kann mir unter der Zahl auch nicht viel vorstellen, aber man kann ausrechnen, wie viel Wasser könnte man damit verdampfen. Ungefähr 240 olympische Schwimmbäder könnte man auf einen Schlag verdampfen mit dieser Menge Energie. Man sieht also, das ist eine Größenordnung, die kann man eigentlich nicht mehr kontrollieren. Ja, das heißt also, mit gefrorenem DT bei normaler Dichte, bei 0,2 Gramm pro Kubikzentimeter, kann man das nicht zäumen, kann man das nicht in den Griff bekommen. Aber wir haben ja in dieser Bedingung für diese Masse, für die Brennstoffmasse, noch das Rohquadrat stehen. Ja, und wir sehen, wenn das Roh größer wird, dann wird diese Brennstoffmasse kleiner. Also mal angenommen, wir könnten die Dichte stark erhöhen, tausendfach erhöhen, 1000 Quadrat ist 1 Million, dann wird hier das 1 Million mal kleiner. Ja, wir müssen das Rho-R-Kriterium müssen wir erfüllen. Rho-R muss 3 Gramm pro Quadratzentimeter sein. Aber hier können wir einen Faktor 1 Million rausholen. Also, wenn wir das ja machen, wir komprimieren unseren Brennstoff tausendfach, ja, dann wäre die Dichte so viel, dann wird hier das hier gerade durch 1000, also nur noch 2,6 Milligramm. Wir brauchen kein Kilogramm mehr, sondern eben nur ein paar Milligramm. Und die freigesetzte Energie ist dann natürlich auch gerade 1 Million mal kleiner, sondern 270 Megajoule, genau, also gerade 1 Million mal kleiner. Das ist dann so 2 schwere Koffer voll mit Sprengstoff. Das ist schon besser. Und man würde damit ungefähr 1/2 Tonne Wasser auf einen Schlag verdampfen. Also das ist schon mehr was man sich in einem Kraftwerksmaßstab vorstellen kann. Ja, mit jeder Reaktion, also jede Fusionsreaktion mit jeweils 2,6 Milligramm an Brennstoff würde so viel Wasser, Energie freisetzen, um 1/2 Tonne Wasser zu verdampfen. Und das machen wir dann ein paar Mal pro Sekunde und dann kann man sich vorstellen, damit kann man bestimmt gut eine Turbine antreiben. Ja? Also mit jeder Fusionsreaktion würden 270 Megajoule freigesetzt. Und wir hatten ja in diesem Zahlenbeispiel, was ich gerade eben gezeigt habe, gesagt, also im Zahlenbeispiel hatten wir von 600 Megajoule bei 5 Hertz geredet. Also das ist die richtige Größenordnung. Ja? Also wenn wir das hier bei 10 Hertz machen, dann haben wir unsere 3 Gigawatt Ausgangsleistung. Okay. Also wir müssen komprimieren. Wir müssen komprimieren, um das Rho-R-Kriterium erfüllen zu können bei handhabbaren Mengen an Fusionsbrennstoff. Und am günstigsten ist es, wenn wir in 3 Dimensionen komprimieren. Ja, wenn wir irgendwas in einer Dimension Faktor 1000 komprimieren wollen, müssen wir es 1000-mal kleiner machen. Wenn wir in 3 Dimensionen komprimieren, zum Beispiel eine Kugel, stellen wir eine Kugel vor, wir würden von allen Seiten drücken, dann gewinnen wir da eben hoch 3. Ja? Also die Brennstoffmasse ist Dichte mal Volumen und die Dichte soll sich vertausendfachen, also muss sich das Volumen muss das Volumen tausendfach kleiner werden, dementsprechend muss der Radius nur 10-mal kleiner werden. Ja, also es geht wie die Radien hoch 3. Also das heißt, eine zehnfache Kompression, eine zehnfache Verkleinerung des Radius würde zu einer tausendfachen Verringerung des Volumens und damit zu einer tausendfachen Kompression führen. Also am besten in 3 Dimensionen gleichmäßig komprimieren. Was wir später noch sehen werden, was günstiger ist, oder um es technisch überhaupt machen zu können, ist es günstiger, nicht eine Vollkugel zu komprimieren, ja, wie das hier gezeigt ist, sondern nur eine relativ dünne Massenschale, also praktisch nur die Außenhaut eines Fußballs zu komprimieren und zum Zentrum der Kugel hin zu beschleunigen. Und dann braucht man ein bisschen höhere Konvergenzen, also nicht diese Faktor 10, um tausendfache Kompression zu erreichen, sondern eher 20 bis 30. Also wir haben unser ursprüngliches Brennstoffgemisch, muss im Radius um 20 bis 30 fachen Faktor kleiner werden. Und das setzt schon sehr hohe Anforderungen an die Symmetrie voraus, an die Symmetrie dieser Kompression. Ja? Das wird sehr schnell gehen, also wir werden mit großer Geschwindigkeit die Kugel komprimieren. Und wenn wir jetzt im Endzustand, also wir haben im Endzustand dieses Brennstoffgemischs, wenn wir da nicht keine größeren Radienvariationen als sagen wir 50% haben wollten, und 50% ist schon viel, also die Radiusvariation normiert auf den Radius, ja, die relativen Radienvariationen von 50%, dann können wir das integrieren über die gesamte Kompressionszeit oder die gesamte Kompressionsdauer und dann findet man raus, dass dann die Geschwindigkeitsvariation, also die relative Geschwindigkeitsvariation über diesen Umfang hier, da steht dann dieses Radienverhältnis drin. Das heißt, aus diesen 50% Radiusvariationen am Ende werden relative Geschwindigkeitsvariationen von wenigen Prozent. Das dass wir müssen extrem gleichförmig und gleichmäßig mit sehr konstanter Geschwindigkeit über den Umfang diese Kompression durchführen, damit das Ganze nicht einfach auseinander fällt oder sehr unsymmetrisch wird und wir diese hohe Kompression nicht erreichen können. Okay, jetzt wir haben gesagt, wir wollen wissen, was ist denn der Gain, also wie viel Energie können wir gewinnen? Und wir haben gesehen, die Energiedichte von Deuterium und Tritium war diese 3,4 mal 10 hoch 11 Joule pro Gramm. Das war einfach die Energie, die pro Fusionsreaktion frei wird, dividiert durch die Masse eines Deuterium-Tritium-Paars. Das war also diese sehr große Zahl, 10 hoch 8 mal größer als zum Beispiel TNT. Ja. So viel Energie können wir pro Masse rausbekommen. Wie viel Energie müssen wir reinstecken, um die Fusion zu erzeugen? Ja? Also wie viel Energie brauchen wir, um dieses Deuterium-Tritium auf Fusionsbedingungen zu bringen? Wir haben gesagt, okay, optimal wären 30 keV, aber so ab 10 keV Temperatur, also wir brauchen eine hohe Temperatur, ab 10 keV Temperatur werden die Reaktionsraten hoch genug, dass Fusion einsetzen kann. Also sagen wir einfach, wie viel Energie brauchen wir, um eine bestimmte Masse an Brennstoff auf 10 keV Temperatur zu bringen. Nehmen wir wieder unsere altbekannte ideale Gasgleichung. Und da war die thermische Energiedichte, die spezifische thermische Energiedichte, also die Energie pro Masse, ist F halbe NKT, also F halbe NKT durch die Massendichte. Okay? N ist die Anzahl der Teilchen, 4 Teilchen pro Fusionspaar, nämlich ein Deuteron, ein Triton und 2 Elektronen, und die Gesamtmasse ist etwa 5 Masseneinheiten. Und die Temperatur, also KT, die Temperatur, auf die wir es bringen wollen, ist 10 keV. Das alles zusammengesetzt, gibt 10 hoch 9 Joule pro Gramm. Als pro Gramm Brennstoff müssen wir 10 hoch 9 Joule einbringen, um diese Fusionsbedingungen zu erreichen. Gut, da ist ein Faktor dazwischen. Ja? Wenn wir es einfach vergleichen, also wir vergleichen die Energie, die wir pro Masse bekommen, Programm bekommen, durch die Energie, die wir reinstecken müssen, Programm, dann ist dann Faktor 340. Also erstmal ganz gut. Wir kriegen 340 mal mehr raus, als wir reingesteckt haben. Das ist ein guter Gewinn. Ja, ein guter Gain. Allerdings, wir haben noch einiges vernachlässigt. Zum einen, wir verbrennen ja gar nicht den gesamten Brennstoff. Selbst wenn wir alles, den gesamten Brennstoff auf Zündtemperatur auf 10 keV bringen, dann wird ja nur ein gewisser Anteil verbrannt. Und wir haben gesehen, also 30% zum Beispiel kann man erreichen, bei einer bestimmten, wenn wir ein Rho-R von 3 Gramm pro Quadratzentimeter haben. Also wir verbrennen nur 30%. Außerdem müssen wir auch andere Verluste, von anderen Verlusten ausgehen. Wir müssen den Brennstoff irgendwie präparieren, das heißt, wir müssen ihn erstmal verdichten auf tausendfache Dichte. Das wird nicht einfach sein. Wir müssen ihn aufheizen. Wir werden Energie verlieren. Ja? Ja? Und was wir später sehen werden, ist, dass wir nur von Wirkungsgraden von wenigen Prozent ausgehen können. Also wir nehmen ja hier das T-Schild hier nicht für thermisch, sondern für total. Also der Wirkungsgrad bei der Präparation des Brennstoffs. Wie viel Energie geht verloren von der eingesetzten Energie? Das ist nur wenige Prozent. Wir teilen das später noch durch zwei Komponenten. Da gibt es eine sogenannte Einkoppeleffizienz, C, also Eta C, die Einkoppeleffizienz, wie effizient koppeln wir die Energie ins Target. Und es wird auch eine hydrodynamische Effizienz geben. Und die zusammen, also diese beiden zusammen multipliziert, macht einen totalen Wirkungsgrad von nur wenigen Prozent. Okay, das sehen wir alles später noch. Gut, und wenn wir das dazu nehmen, dann ist unser Gain schon gar nicht mehr so toll. Ja, wir haben diese 340, dann haben wir 30% und hier nochmal ein paar Prozent, dann haben wir hier nur noch einen Gain, einen Energiegewinn von einigen wenigen. Ja? Und das ist nicht mehr so gut, weil wir ja auch gesehen haben, oder weil wir später noch sehen werden, die Treiber sind auch nur begrenzt effizient. Ja, also ein Laser zum Beispiel hat keine besonders gute Energieeffizienz, also man braucht viel Strom, um relativ wenig Laserlicht rauszubekommen. Bestenfalls könnte man sich zum Beispiel beim Treiber 10% vorstellen. Und wir hatten ja die Bedingung, dass dieses Produkt von Treibereffizienz mal Gain 100 ist, das heißt, 10 ist, also Treibereffizienz mal Gain sollte größer als 10 sein. Wenn wir hier nur 10% haben, dann brauchen wir Gains von mindestens 100. Ja? Also um diese Bedingung für den Kraftwerksbetrieb von Treibereffizienz mal Gain größer 10 zu haben, müssten wir eigentlich einen Gain von über 100 haben. Hier scheint es aber jetzt erstmal so, als könnten wir maximal mehr ein paarfache Energieverstärkung haben. Ja, wir würden also so keine Energie wirklich herstellen können oder produzieren können. Gut, und was kann man machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber der Standard, ja, die Standardherangehensweise ist die sogenannte Hotspot Ignition. Das ist, wie im Moment hauptsächlich versucht wird, Inertialfusion, Trägheitsfusion zu machen. Ja, und die Idee ist dabei relativ einfach. Wir müssen ja nicht unbedingt den ganzen Brennstoff auf 10 kV Zündtemperatur bringen, sondern nur einen kleinen Teil. Ja, wir haben im Moment gesagt, wir müssen alles auf 10 kV bringen, aber wir können nur einen kleinen Teil auf diese Zündtemperatur bringen und dann soll dieser kleine Teil, der dann schon mal anfängt zu brennen, soll den Rest dann, also wir überlassen der Fusion dann den Rest des Brennstoffs auf Zündtemperatur zu bringen. Also dieser kleine Teil soll dann brennen, die Energie, die dabei gewonnen wird, soll den Rest des Treibstoffs auf, Stück für Stück auf 10 kV bringen. Ja? Und was wir dabei nutzen, ist, dass ein Teil der Reaktionsprodukte, nämlich die Alpha-Teilchen, dass die recht gut wechselwirken mit dem Target. Wir haben ja gesehen, wie als wir über das Teilchenstoppen in Materie geredet haben, das geladene Teilchen in Materie gestoppt werden, dass sie da Energie deponieren. Das heißt, wir können die in der Fusion erzeugten Alpha-Teilchen, die Heliumkerne, nutzen, um den Rest des Brennstoffs aufzuheizen. Ja? Und genau, wir hatten von der Reichweite gesprochen, also ein geladenes Teilchen mit einer bestimmten Anfangsenergie hat eine bestimmte Reichweite. Wir wollen also hier, dass die Reichweite der Fusions-Alpha-Teilchen, und die haben gerade 3,6 MeV, die Energie der Alpha-Teilchen, die in der Fusion frei wird, haben 3,6 MeV, die Reichweite, die sollte kleiner oder maximal so groß sein wie dieser Hotspot. Also wir machen einen Hotspot und die Alpha-Teilchen sollen in diesem Hotspot stecken bleiben, um ihn weiter aufzuheizen. Ja? Damit danach dann die Fusion selbst übernehmen kann und den Rest des Brennstoffs aufheizen. Okay? Jetzt, wir hatten über Stopping Power gesprochen, wir hatten die Bethe-Bloch-Gleichung für die EDX, also den Energieverlust pro Wegstrecke, hergeleitet. Jetzt haben wir hier aber gar nicht mehr normale Materie, sondern sehr heißes Plasma, 10 kV heißes Plasma. Und die Stopping Power da ist sehr anders, sehr unterschiedlich im Vergleich zu kalter Materie. Das heißt, wir können zum Beispiel A-Star, diese Tabelle für Alpha-Teilchen, für das Stopping Power von Alpha-Teilchen, oder SRIM, dieses Programm für Stopping and Range of Ions in Matter, können wir hier gar nicht verwenden. Ja, weil ein heißes Plasma eine ganz andere Stopping Power hat, als das, was wir hergeleitet hatten mit der Bethe-Bloch-Gleichung. Gut, und das leiten wir jetzt nicht her, aber wir haben hier Rechnungen zur Stopping Power beziehungsweise zur Reichweite. Also wir haben von der Reichweite, von der energieabhängigen Reichweite gesprochen und hier ist jetzt geplottet die Reichweite für die Alpha-Teilchen. Für die Alpha-Teilchen von 3,6 MeV, wie sie in der Fusionsreaktion erzeugt werden. Also hier steht die Reichweite und die Reichweite ist hier das Produkt von Dichte und Reichweite. Weil es klar, wenn ich die Dichte größer mache, dann wird die Reichweite kleiner. Wenn ich die Dichte kleiner mache, wird die Reichweite größer. Also ist die Reichweite, das Produkt hier aus Reichweite und Dichte. Und hier ist die Temperatur, ja, in KeV. Hier ist 1 KeV, 10 KeV, 100 KeV. Und wir haben gesagt, also unser Brennstoff muss mindestens 10 KeV, 10, 20, 30 KeV haben. Also wir werden es irgendwo hier bewegen. Und das sind jetzt für verschiedene Dichten die Reichweite geplottet. Das heißt, wir befinden uns hier bei den 10, 20 KeV irgendwo hier. Ja? Und dann können wir hier ablesen, welche Reichweite haben wir da. Die Reichweite, die wir haben, ist 0,3 Gramm pro Quadratzentimeter. Ja? Also Reichweite mal Dichte, das ist 0,3 Gramm pro Quadratzentimeter. So weit kommen die Alpha-Teilchen in einem Plasma von dieser Temperatur. Ja? Und damit haben wir eine Bedingung für den Hotspot. Also wir hatten diese Idee, wir machen einen Hotspot, wir machen nur einen kleinen Teil des gesamten Fusionsbrennstoffs, bringen wir auf Zündtemperatur, aber wir bekommen eine Bedingung, wie klein darf denn dieser Hotspot sein? Und wir kriegen die Bedingung, er muss mindestens 0,3 Gramm pro Quadratzentimeter groß sein. Ja? Aber es ist eine Bedingung an das Produkt von Dichte und Radius. Und er muss so groß sein, damit die Alphas, die Alpha-Teilchen, die in der Fusion erzeugt werden, eben nicht abhauen, sondern dass die ihre Energie im Hotspot lassen, ja, und um ihn weiter aufheizen zu können. Okay. So, wie können wir uns das, hier mal ein Beispiel, wie wir uns das vorstellen können. Stellen wir uns, hier ist der Radius des Targets, hier ist Temperatur und Dichte. Und sagen wir mal, der Hotspot hätte hier gerade mal die Hälfte des Gesamtradius, also das ist der Brennstoff hier, der hat den Radius RF, wie F wie Fuel, und der Hotspot wäre die, bis hier, also der hätte gerade den halben Radius. Das heißt, im Hotspot ist die Dichte 10-mal kleiner zum Beispiel, und hier ist die Dichte, hier Rho F. Also hier ist die Dichte Rho F, Rho Fuel, und ein Zehntel im Hotspot haben wir ein Zehntel der Dichte. Umgekehrt, die Temperatur im Hotspot soll 10 KeV sein, ja, weil wir da ja wirklich die Zündung haben wollen. Und hier im Fuel sollte die Temperatur so klein wie möglich sein. Warum so klein wie möglich? Weil wir eben uns gar nicht die Mühe machen wollen, den Großteil des Brennstoffs aufzuheizen. Ja, dieser Teil des Brennstoffs, der soll ja dann vom Hotspot selber, von der Fusion selber geheizt werden. Also hier können wir die Temperatur so klein wie nur irgend möglich halten, um nicht Energie zu verschwenden. Nur im Hotspot wollen wir 10 KeV Temperatur haben, ja, um die Fusion zu starten. Geringe Dichte. Okay, also, wie gesagt, Hotspot hat den halben Radius vom gesamten Fuel. Die Dichte sollte ein Zehntel der Fueldichte haben. Dann multiplizieren wir eben Dichte mal Radius, ja, ist ein Zehntel, also Rho R im Hotspot ist ein Zehntel Rho R im Fuel, und Rho R im Fuel war aufgrund des Lawson-Kriteriums oder des Rho R-Kriteriums war 3 Gramm pro Quadratzentimeter, und das ist gerade 0,3 Gramm pro Quadratzentimeter. Also dieses Szenario, dieses Beispiel würde halbwegs funktionieren. Ja? Ein Zehntel der Dichte im Hotspot mit halbem Radius. Ja, das hätte schon das erforderliche Rho R, um die Alpha-Teilchen im Hotspot zu halten. Okay. Gut, wie groß ist die Masse im Hotspot? Die Masse im Hotspot ist, wie immer, Dichte mal Volumen, also 4 Drittel Pi Radius des Hotspots hoch 3 mal die Dichte des Hotspots hoch 3. Dichte des Hotspots ist ein Zehntel der Dichte des Fuels. Radius des Hotspots ist die Hälfte des Fuel-Radius. Alles ausmultipliziert, dann kommt gerade daraus 1% der Masse des Fuels. Also die Masse, die im Hotspot steckt, ist gerade mal ein Hundertstel von der restlichen Masse, die im gesamten Target steckt. Also wir müssen hier nur ein Hundertstel des Brennstoffs auf Zündtemperatur bringen. Ja, und das war ja genau, was wir wollten. Wir wollten nicht alles auf Zündtemperatur bringen, weil wir dann wussten, wir können nicht einen ausreichend hohen Gain erreichen, sondern wir müssen jetzt nur noch 1%, also ein Hundertstel, auf Zündtemperatur bringen, und damit, also das ist vernachlässigbar klein, und wir können wieder von hohem Gain erwarten. Gut, und dann die Idee eben, wenn der Hotspot jetzt erstmal hier gezündet hat und selbst Energie produziert, dann soll der Rest des Brennstoffs auch auf Zündtemperatur gebracht werden, aber nicht mehr durch mich, durch meinen Treiber, sondern durch diese Energie, die durch die Fusion entsteht, so dann die Verbrennung selbstständig weiterlaufen. Okay, genau, das passiert dann mit dem umgebenden Brennstoff. Das wird stückweise passieren. Das heißt, also hier wird es heiß und dann wird so eine Verbrennungswelle nach außen laufen. Und dass die Energie dafür ausreicht, das wollen wir hier gerade nochmal schauen. Also reicht denn überhaupt die im Hotspot erzeugte Energie, um den Rest des kalten Brennstoffs auf Zündtemperatur zu bringen? Ja? Und jetzt gucken wir uns einfach nur mal die nächste angrenzende Schale an, also die Massenschale, die am nächsten am Hotspot dran ist, die hätte eine bestimmte Dicke, ja, Delta R, also eine bestimmte Dicke, NS, nächste Schale. Der ist noch kalt, und diese Schale muss jetzt auch vom Hotspot auf Zündtemperatur gebracht werden. Okay? Wir hatten diese Formel für die Burn Fraction, für den Anteil der verbrannten Energie. Also wir müssen jetzt herausfinden, wie viel Energie wird denn überhaupt vom Hotspot produziert. Um herauszufinden, reicht die Energie aus, um den Rest des Brennstoffs auf Zündtemperatur zu bringen. Die Formel für die Burn Fraction stand vorher, und das war abhängig von Rho R. Ja? Und unser Rho R ist jetzt hier nicht 3 Gramm pro Quadratzentimeter, sondern nur 0,3 Gramm pro Quadratzentimeter. Das hatten wir im Hotspot. Wenn wir das einsetzen in die Burn Fraction, dann bekommen wir gerade mal 5%. Also nicht der Hotspot, von dem wird nur 5% der Brennstoffmasse wirklich verbrannt, also nicht gerade sehr viel, gut. Die Energie, die wir also erzeugen im Hotspot, ist in Alpha-Teilchen. Die Energie im Hotspot ist die Energiemenge pro Alpha-Teilchen, die in der Fusion frei wird, 3,6 MeV, mal die Anzahl der Teilchen im Hotspot. Ja, Anzahl der Teilchen im Hotspot ist Masse des Hotspots durch Masse der Teilchen, die Anzahl der Teilchen, und 5% davon, ja, weil ja nur 5% verbrennen. Okay? Und dann kommt raus, das hier mit dem multipliziert, 180 KeV mal Masse des Hotspots durch Masse der Teilchen. Okay? Und Masse des Hotspots war Dichte des Hotspots mal Volumen des Hotspots. Und hier kann man dieses Rho-R-Hotspot noch ausklammern, ja, dass wir wissen, wie das erfüllt sein muss. Okay, so viel Energie wird im Hotspot erzeugt. Wie viel Energie brauchen wir, um die nächste Schale, also die angrenzende Schale an den Hotspot, auf 10 KeV zu bringen? Wieder die ideale Gasgleichung, also die Energie, die wir in der nächsten Schale deponieren müssen, ist 3/2 NKT. Ja, 3/2 KT ist 10 KeV, die Zündtemperatur, und das ist N. Ja, also 4 Teilchen pro dt mal die Masse der nächsten Schale durch die Masse der dt. Ja? So viele Teilchen sind in der nächsten Schale drin. Ja? Mal 3/2 kt. Und es sind 60 KeV mal Masse nächste Schale durch mdt. Also so viel Energie wird erzeugt, so viel Energie brauchen wir. Ja? Was wir jetzt noch machen müssen ist, wie verhält sich denn die Masse des Hotspot zur Masse der nächsten Schale? Ja? Dann wissen wir, ob es ausreicht. Ja, hier steht die Masse des Hotspots, hier steht die Masse der nächsten Schale. Also wie verhalten sich die zueinander? Die Reichweite der Alpha-Teilchen, die wussten wir, die war 0,3 Gramm pro Quadratzentimeter. Und das ist dann auch die Dicke der nächsten Schale, nämlich Delta RNS. Genau, also die Masse des Hotspots ist die Dichte der nächsten Schale mal die Dicke der nächsten Schale muss also 0,3 Gramm pro Quadratzentimeter sein. Das war gerade die Reichweite der Alpha-Teilchen. Und diese 0,3 Gramm pro Quadratzentimeter war auch gerade das Produkt von Dichte und Radius des Hotspots. Okay? Und damit ist die Masse der nächsten Schale. Masse der nächsten Schale ist Volumen mal Dichte, also Dichte der nächsten Schale mal Volumen der nächsten Schale, also 4pi. Radius des Hotspots zum Quadrat mal die Dicke, ja? Und Radius der nächsten, das Hotspot und Dicht, also die hingen so zusammen. Wenn wir also diese Bedingung hier einsetzen, dann bekommen wir gerade, dass die Masse der nächsten Schale dreimal so groß ist wie die Masse des Hotspots. Die nächste Schale ist jetzt dicht, ja? Der Hotspot ist bei niedriger Dichte, aber die nächste Schale ist halt nur sehr dünn, also die Masse der nächsten Schale ist dreimal so dick wie die Masse des Hotspots. Wenn wir das jetzt hier einsetzen, dann passt es gerade. Ja? Nämlich dann, hier ist 180 KeV mal Masse des Hotspots, 60 KeV mal Masse der nächsten Schale. Masse der nächsten Schale ist dreimal so dick, so groß wie diese Masse hier, also kommt auch 180 KeV. Also die Energie in diesem einfach gewählten Beispiel reicht gerade aus, dass die nächste Schale auch geheizt wird. Okay? Und danach geht es dann automatisch weiter, weil die nächste angrenzende Schale hat dann wieder ungefähr die gleiche Masse wie die nächste Schale. Also die übernächste Schale oder alle weiteren Schalen haben ungefähr die gleiche Masse wie die nächstgelegene Schale. Ja, und dann reicht die Energie auf jeden Fall. Ja, weil wir 60 KeV mal die Masse brauchen, aber 180 KeV bekommen. Ja, und dann können wir uns praktisch eine selbstständig sich ausbreitende, radial nach außen sich ausbreitende Verbrennungsfront vorstellen, die dann durch dieses noch kalte Plasma durchläuft. Okay. Wir müssen aber immer noch komprimieren und für das Komprimieren werden wir bestimmte Menge an Energie brauchen. Und wie groß ist die? Ja, wir haben ja gesagt, gut, der Hotspot soll zünden, also da muss es heiß sein, aber der Rest des Brennstoffs, der kann eiskalt sein. Am besten ist er sogar eiskalt, weil wir wollen nicht unnötig Energie verschwenden, um den Rest des Brennstoffs aufzuheizen. Ja, also am besten wäre es, der Brennstoff wäre ganz kalt, weil beim idealen Gas war ja die Energiedichte proportional zur Temperatur. Und je kälter das ist, desto weniger Energiedichte haben wir in dem Brennstoff, die wir praktisch verschwendet haben. Okay. Trotzdem müssen wir Energie aufwenden für die Kompression, weil selbst beim idealen Gas würde der Druck gegen Null gehen, wenn die Temperatur gegen Null geht. Aber in der Realität verschwindet der Druck nicht. Es gibt nämlich dann irgendwann den Fermi-Druck. Also wenn die Temperatur sehr klein ist im Vergleich zur Fermi-Energie, dann wird aufgrund der Unschärferelation bzw. aufgrund des Pauli-Prinzips üben die Elektronen den Fermi-Druck aus. Das ist auch der gleiche Druck, der zum Beispiel den weißen Zwerg oder einen Neutronenstern am Kollabieren hält, ja? Die Fermi-Energie. Entschuldigung, die Fermi-Entartung, der Fermi-Druck. Ja? Die Heisenbergsche Unschärferelation hier zwischen Impuls und Ort können wir nehmen, um uns die Fermi-Energie herzuleiten. Die Fermi-Energie aufgrund der Impulsunschärfe, ja? Also das ist die Impulsunschärfe, die hängt hier so zusammen mit der Ortsunschärfe. Die Ortsunschärfe können wir als eine Dichte der Teilchen, also Teilchen pro Volumen auffassen, und dann kommt eben raus, dass die Fermi-Energie proportional zur Dichte hoch 2/3 steigt. Ja, das ist also die Fermi-Energie. Das heißt, die Gesamtenergie, die in dem Brennstoff steckt, wenn er ganz kalt ist, aber trotzdem eben noch den Fermi-Druck hat, ist die Anzahl der Teilchen mal diese Fermi-Energie. Und da die Fermi-Energie wie die Dichte hoch 2/3 steigt, steigt eben hier diese Gesamtenergie auch wie die Dichte hoch 2/3. Okay? Und in Zahlen für das Beispiel von Wasserstoff kann man das aufschreiben, kommt eben gerade diese Zahl hier raus, also 3 mal 10 hoch 5 mal die Dichte hoch 2/3, das haben wir hier gesehen, in Joule pro Gramm. Okay? Und was wir haben hier noch einen weiteren Faktor eingefügt, das ist ein Alpha, den nennen wir die Adiabate. Und der wäre 1, wenn wir ideal bei niedrigstmöglicher Temperatur komprimieren würden, ja, ohne aufzuheizen. Und das wäre im Idealfall, wäre das 1. Und wenn wir es nicht ganz ideal machen, dann wäre das noch größer als 1. Okay? Und als Beispiel, wenn wir jetzt unseren Brennstoff, wie wir gesehen haben, so ungefähr 1000 Gramm pro Kubikzentimeter komprimieren, dann ist diese Energiedichte im Brennstoff, also hier eingesetzt, diese 1000 Gramm pro Kubikzentimeter, dann ist die 3 mal 10 hoch 7 Joule pro Gramm. Und das verglichen zur Energiedichte, die durch die Fusion entsteht, ist ein Faktor 10 hoch 4. Ja, also das ist wesentlich besser. Vorher haben wir davon geredet, den ganzen Brennstoff auf Zündtemperatur zu bringen. Da war dieser Faktor gerade mal 340. Jetzt haben wir gesagt, wir lassen 99% des Brennstoffs kalt, aber wir müssen ihn komprimieren. Und komprimieren müssen wir gegen den Fermi-Druck. Dazu müssen wir Energie aufwenden. Und die Energie, die im Fermi-entarteten Plasma steckt, die ist halt auch noch, die ist nicht vernachlässigbar. Aber trotzdem, der Faktor ist 10 hoch 4. Also wir können hier immer noch viel Energie gewinnen. Okay. So wie wir hier die Fermi-Energie schreiben, können wir auch den Fermi-Druck als Energie pro Volumen schreiben. Fermi-Energie war proportional zur Dichte hoch 2/3, deswegen ist der Fermi-Druck proportional zur Dichte hoch 5/3. Und in Zahlen geschrieben für dt, also unser Brennstoff der Wahl, ist es in Megabar eben diese Zahl hier. Ja, und man sieht, da kommen sehr hohe Drücke raus. Und wir sprechen nächstes Mal noch darüber, wie wir so hohe Drücke überhaupt erreichen können, um diese hohe Kompression zu bekommen. Okay, und damit kommen wir zur Gain-Formel, was wir bisher gelernt haben. Also Gain war ja die Energie, die wir rausbekommen aus der Fusion, dividiert durch die Energie, die wir reingesteckt haben, unser Energiegewinn. Ja? Gut, und was wir rausbekommen, ist die Masse des Brennstoffs mal die spezifische Energiedichte des DTs, das war diese sehr große Zahl, mal die Burn-Fraction, weil wir ja nur einen Teil davon verbrennen. Und was wir reingesteckt haben, ist die Energie, die wir noch aufwenden müssen, um die Kompression zu erreichen. Also wir hatten gesehen hier die Fermi, die spezifische Energie des Fermi entarteten DT-Gemischs mal die Masse des Fuels. Okay. Und natürlich kommt nicht alle Energie an, also wir haben diese Einkoppeleffizienz. Das heißt also, so viel müssen wir an Energie reinstecken. Ja, so viel Energie steckt im Brennstoff, aber wir waren nicht ganz effizient beim Präparieren des Brennstoffs, also dadurch noch dividieren. Okay, dann kürze ich die Masse des Brennstoffs raus und was übrig bleibt, ist eben Burn Fraction, dann diese totale Effizienz, das war die Kopplungseffizienz und die Hydroeffizienz und dann dieses Verhältnis der spezifischen Energiedichten. Ja? Also das Verhältnis der Energie, spezifischen Energie, die wir gewinnen können, durch die Fermi-Energie. Und diese Fermi-Energiedichte, die hatten wir gesehen, die geht wie die Dichte hoch 2/3 und damit dann in Zahlen eingesetzt, kommt dieses hier raus. Ja, das ist unser Faktor für unsere Formel für den Gain. Ja, also da steht natürlich die Burn Fraction drin, da steht die Effizienz, wie effizient wir Energie einkoppeln in das Target. Und dann steht hier die Dichte hoch minus 2/3. Und die Dichte setzt man hier in 1000 Gramm pro Kubikzentimeter ein. Ja? Das kommt an dieser von der Fermi-Entartung. Je dichter wir das Plasma machen müssen, desto mehr Energie müssen wir aufwenden, um gegen den Fermi-Dreck anzuarbeiten. Deswegen, das verringert natürlich unseren Gain. Und dann steht hier noch diese Adiabate drin. Ja? Also ein Maß dafür, wie kalt wir das Target lassen. Idealerweise lassen wir es ganz kalt, aber vielleicht können wir es nicht ganz kalt lassen, vielleicht erwärmt es sich bei der Kompression. Und dann noch so eine Art Ingenieursfaktor, ein Ignition Margin, um zu sagen, okay, wir wollen aber sicher drüber liegen. Also oft wird der hier einfach zu 2 gesetzt, dass man sagt, okay, der Gain wird wahrscheinlich ein Faktor 2 drunter liegen. Okay, und hier ist ein Beispiel. Also wir hatten gesagt, wir gehen davon aus, dass wir 1000-fach komprimieren können, also hier Rho 1000 wäre dann 1, also hier setzen wir 1 ein. Burn Fraction, wir hatten vorhin von 30% geredet, okay, ein bisschen vorsichtiger, 20%. Die Koppeleffizienz könnte zum Beispiel 80% sein, die Hydroeffizienz 10% und das lernen wir in der nächsten Vorlesung. Warum hier 80%, warum hier 10%? Da gibt es auch Möglichkeiten, das abzuschätzen. Und dieses Alpha, also die Adiabate, sagen wir 3, im besten Falle wäre die 1, wenn wir es ganz schön kühl, kalt komprimieren, dann wäre es 1, also hier ein bisschen vorsichtiger, dann kommt hier 26 raus. Also schon ein bisschen besser, vorhin hatten wir da 4 bis 9 stehen, ja? Jetzt haben wir den Brennstoff im Wesentlichen kalt gelassen, ja? Sodass wir nur noch gegen Fermidruck anarbeiten mussten, nicht ganz kalt, deswegen steht hier eine Faktor 3. Können wir vielleicht noch was dran drehen. Wir haben noch Effizienzen reingebracht, die Burn Fraction. Immerhin 26, also es ist ein bisschen besser geworden. Okay, und wenn wir jetzt natürlich noch besser werden wollen, wir hatten gesehen, 100 wäre so ungefähr eine Zahl, die wir anstreben wollten. Ja? Wo kann man hier noch drehen? Also das ist unsere Gain-Formel. An welchen Stellen kann man hier noch drehen, um den Gain zu erhöhen? Gut, wir können natürlich versuchen, diese Einkopplungseffizienz, die Hydroeffizienz so groß wie möglich zu bekommen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Alpha so klein wie möglich wird. Wir können die Burn Fraction, wir können schauen, wie gut können wir die Burn Fraction machen und wir können schauen, was wir mit der Dichte hier machen können. Ja, also diese Dichte, wir sehen, je höher die Dichte ist, desto geringer wird das Gain. Weil je höher die Dichte ist, desto mehr Fermidruck müssen wir überwinden. Ja, und im Folgenden, ich schaue mal gerade, was die Zeit ist, vielleicht machen wir es dann doch das nächste Mal. Das nächste Mal schauen wir dann, wie man an diesen Zahlen noch drehen kann, sodass man sich vorstellen kann, vielleicht doch zu ökonomisch sinnvollen Gain-Werten zu kommen. Ja, 26 ist eben noch nicht diese 100, die wir wollten, aber es gibt eben Möglichkeiten, hier Sachen zu verbessern. Und das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Das ist ein bisschen mehr Rechnerei. Okay, dann erstmal danke und frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal.